NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Klaus Schumacher. Seit 20 Jahren leitet er das junge Schauspiel am Hamburger Schauspielhaus. Kann man schon fast von einer Ära sprechen? Ich weiß, das würde er selbst nicht tun. Aber am Ende dieser Spielzeit wird auf jeden Fall gefeiert. Bis dahin viel gespielt vor einem Publikum, das Klaus Schumacher als im besten Sinne erbarmungslos bezeichnet. Wie er sich dem stellt, inwiefern sich seine Arbeit verändert hat, das und noch viel mehr wollen wir besprechen. Klaus Schumacher, freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
2005 sind Sie aus Bremen nach Hamburg gekommen, vom MOX, dem Jungen Theater da. Da waren Sie 10 Jahre, zuletzt auch in leitender Funktion, jetzt 20 hier. Ich habe das Wort Ära ja gerade schon verwendet. Hätten Sie je gedacht, dass Sie solche beruflichen Kontinuitäten haben werden?
Nee, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und das ist wirklich ein großes Glück, weil wenn Sie jetzt von Ära sprechen oder so etwas, müsste man von einer Ära sprechen von mehreren Menschen, weil ich konnte diese 30 Jahre insgesamt zum Beispiel mit Christina Ochsenhofer und Hermann Burg verbringen, mit Katrin Plötzky. Die sind den ganzen Weg mitgegangen. Das heißt, ich stehe da manchmal vorne, aber hinter mir stehen so tolle Leute, die diesen Weg mitgegangen sind. Und das ist meine Kontinuität und das ist mein Glück, dass es solche Leute gibt, die irgendwie immer dabei geblieben sind. Und das Schönste am Theater machen ist ja, dass man eine Bande bildet, dass man sagt, wir machen das zusammen und wir sind eine verschwörerische Gemeinschaft. Wir versuchen jetzt auf die und die Weise Kunst zu machen. Und das ging mit zum Beispiel mit den dreien ganz toll. Und ich sage es wirklich aus tiefstem Herzen, das ist eine Verbindung, das ist eine Lebensverbindung.
Christine Ochsenhofer und Hermann Burg stehen auf der Bühne. Katrin Plötzky gestaltet die Bühne. Ich glaube, die hat zu fast allen Stücken von Ihnen auch die Bühnenbilder geschaffen.
Es gab kurze Lücken, wenn mal Kinder gekommen sind, aber sonst ja.
Hat es je eine Krise gegeben? Ich meine, jede gute Freundschaft oder Komplizenschaft kennt das doch eigentlich, oder?
Also Krise, würde ich wirklich sagen, ist zu hoch gegriffen. Natürlich gibt es Konflikte, wenn man produziert. Man ringt um den richtigen Ausdruck oder das richtige Thema für den Augenblick oder für das gesamte Projekt. Da ringen wir sehr ernsthaft darum. Und wenn wir sagen würden, das ist immer harmonisch und immer ganz glatt, dann würden wir natürlich lügen. Aber es gibt ja Menschen, mit denen es macht es Spaß, sich zu streiten und sich auseinanderzusetzen. Und denen hört man lieber zu als anderen. Das muss man ja zugeben, wenn man schon eine Weile arbeitet.
Also eine tolle Bande, zu der natürlich immer wieder neue Menschen dazustoßen. Weil mit dreien allein kann man kein Theater machen. Das gehört ja auch dazu, weil Theater ständig sich verändern muss, in Entwicklung ist. Wie das war so über die letzten 20 Jahre, das wollen wir ein bisschen betrachten in dieser Sendung, für die Sie ganz viel Filmmusik mitgebracht haben. Stillness of the Mind aus dem Soundtrack zu dem Film A Single Man. Werden wir jetzt als erstes hören. Welche Rolle spielt das in Ihrem Leben?
Ja, ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino. Ich habe früher auch viel mit Soundtracks gearbeitet, später dann mit Musikern, die Kompositionen gemacht haben für die Stücke. Aber die Scores, die zu Filmen entstanden sind, haben mich immer sehr interessiert. Und Single Man ist, glaube ich, eine große Geschichte. Und da hat sich ein Regisseur gezeigt, der zum ersten Mal sich in einem neuen Genre oder in einer neuen Kunstform ausprobiert hat, Tom Ford. Und er hat das so exzellent gemacht, hat ein großes Drama erzählt von diesem Single Man. Und die Musik ist erschütternd und groß. Und ich hatte ein tolles Erlebnis mit dieser Musik, das muss ich einmal sagen, weil ich mit meiner Frau waren wir im Urlaub und es lief diese Musik und wir waren in einem Leihwagen und ich bin auf 10 Stundenkilometer runter, habe runtergedimmt den Wagen und wir sind ganz langsam durch die Landschaft gefahren zu dieser Musik. Ich möchte, dass die Zuhörer jetzt dieses Bild mitnehmen, weil es macht was, wenn wir die Realität ein bisschen drehen.
Musik. NDR Kultur à la carte mit Musik von Abel Kodjanowski zu dem Film A Single Man. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt auch mit Klaus Schumacher und seiner Frau im Auto saßen und Landschaft an sich haben vorüberziehen lassen. Finde es immer total interessant, welche Bilder Musik auslösen kann. Wenn Sie jetzt umgekehrt Klaus Schumacher zurückgucken auf 20 Jahre junges Schauspiel in Hamburg, welche Bilder sind es dann, die Sie als erstes vor Ihrem inneren Auge haben?
Also erstmal ganz viele Orte, weil wir waren an verschiedenen Orten in Hamburg. Wir waren im Malersaal, das war eine ganz wichtige Zeit, die Gründungsphase von 8 Jahren in diesem tollen Raum. Wir waren in der Gaußstraße, wir waren dann nochmal auf einer Probebühne und jetzt sind wir in einem Theater angekommen, wo wir 2 Bühnen haben und diese Bilder ziehen vorbei von Gebäuden und architektonischen Verhältnissen. Aber auch sehr viel Publikum, was mit uns gewachsen ist, groß geworden ist teilweise. Wir haben ja Mitarbeiter, die bei uns angefangen haben und gesagt haben, das Stück habe ich als 8-Jähriger gesehen oder sowas. Das glaubt man gar nicht, aber Das sind Erlebnisse, die sind natürlich sehr schön und die verbinden einen auf eine sehr spezielle Weise, weil man das Gefühl hat, die Generationen rollen weiter, das geht weiter. Und dann erinnert man sich natürlich an tolle Augenblicke von starkem Schauspiel, Sagt Lila, Julian Nachtmann, Hamlet, Thorsten Hirse, immer wieder Hermann Bo, Christine Ochsenhofer in so vielen Stücken. Ich definiere Theater sehr stark über die Menschen, die es machen und mit denen man sich verbindet. Und da gab es einfach tolle Leute. Zuletzt Payam Yazdani, auch ein außergewöhnlich toller Schauspieler. Und das sind eigentlich die Bilder und die Momente, die mir ganz gegenwärtig werden, wenn ich daran denke. Die haben immer mit den Menschen zu tun, die viel riskieren, viel sich sehr toll zeigen bei uns.
Das waren jetzt eine ganze Menge Namen. Ja. Einige fehlen natürlich auch. Ja, aber
es fehlen fast alle.
Es sind viele, aber auch darunter, die uns dann wieder begegnen, also weil sie an andere Bühnen gegangen sind. Also Payam Yazdani zum Beispiel spielt jetzt in Bochum. Oder Renato Schuch ist, glaube ich, nach Berlin gegangen.
An die Schaubühne, ja.
An die Schaubühne. Das könnte man jetzt noch lange fortsetzen. Das zeigt aber schon auch, dass neben dieser Bande, die von Anfang an dabei war, eben immer wieder neue, junge Menschen dazukommen. Eigentlich fast mit jeder Spielzeit. Also jetzt war es wieder so im vergangenen Sommer. Wie wichtig ist das für das Haus? Und ist es dann auch wichtig, dass das wirklich ganz junge Menschen sind, die da kommen?
Das mit dem Jungen finde ich relativ, weil es gibt auch biologisch Ältere, die wahnsinnig jung und jung bleiben irgendwie und umgekehrt leider auch. Aber das ist natürlich der Schlüssel zu allem. Die Menschen, die sich zusammentun und die Menschen, die man findet, damit sie das Team ergänzen und im besten Falle bestärken. Jetzt ist Silvio Kretschmer zu uns gekommen, der schon mit Schauspielerfahrung gekommen ist. Der war schon 3 Jahre im Vertrag. Und das war für den Moment auch gut, weil er viel übernehmen musste und mit der Erfahrung dann etwas schneller agiert als jemand, der anfängt. Und trotzdem, die Suche nach jungen SchauspielerInnen müssen wir natürlich betreiben, weil wir von jungen Lebenswelten erzählen auf der Bühne und junge Helden im Mittelpunkt stehen. Und da ist es schon ganz gut, wenn es auch tatsächlich junge Menschen sind. Zumal es ja immer darum geht, kann man sich mit dem oder der identifizieren. Und das fällt einem jungen Publikum leichter mit jungen SpielerInnen als mit älteren. Obwohl nichts ist ausgeschlossen, alles ist möglich. Auf der Bühne kann man alles behaupten. Ich habe auch schon alte Männer kleine Babys spielen sehen und es war traumhaft schön. Und insofern will ich gar nicht in eine Regelhaftigkeit hier verfallen. Das würde nicht funktionieren, wenn man über Theater spricht.
Barbara Nüsse ist inzwischen über 80 und hat am Thalia-Theater Pippi Langstrumpf gespielt. Gutes Beispiel. Also das funktioniert schon, aber gibt es trotzdem Momente, wo auch Sie vielleicht denken, puh, ich bin jetzt doch ganz schön alt, so im Vergleich zu meinem Publikum.
Das sind ja Lebensfragen. Natürlich fühle ich mich manchmal alt. Das ist ja völlig klar. Dem Publikum gegenüber versuchen wir mit Genauigkeit zu punkten. Wir versuchen es sehr genau zu beobachten und die Zeit genau zu beobachten. Welche Geschichten sollten wir jetzt erzählen? Was ist es jetzt? Wie ist Gegenwart? gutes Beispiel. Wir haben zuletzt Anybody Home gemacht und es gab einige, die danach gesagt haben, es sind so viele Themen da drin. Und dann war meine Antwort wieder, ja, aber das ist die Gegenwart. Wir haben zu viele Themen übereinander und insofern werden wir versuchen, eine Geschichte zu finden, die wir bei uns zeigen wollen, dann soll sie immer Gegenwart spiegeln. Und das ist fast ein wissenschaftlicher Angang. Und da muss man sehr wach sein, wenn man sich selbst, aber eben auch das politische, soziale Umfeld beobachtet. Wie wachsen Kinder heute auf? Hochinteressant. Würden wir anders beschreiben als noch vor 20 Jahren.
Darüber würde ich gleich gerne noch mehr mit Ihnen sprechen. Eine kurze Frage noch zu den neuen Schauspielerinnen und Schauspielern, die immer dazukommen. Hat das Ensemble, das jetzt schon so lange auch in Teilen ja auch aus festen, in Anführungszeichen, Größen, besteht da eigentlich ein Mitspracherecht? Wird das kollektiv entschieden?
Wir können uns das erlauben, dass das komplette Ensemble die Vorsprechen mitmacht. Das heißt, alle sind da und es sind sogar auch noch Mitarbeiter da, weil unser Team insgesamt relativ klein ist. Und ich sage ausdrücklich, wir können uns das erlauben, weil es wirklich mit größeren Ensembles viel schwerer zu organisieren ist, eine Meinungsfindung. Bei uns geht das. Wir machen Vorsprechen, wo alle SchauspielerInnen dabei sind, aber eben auch andere etwas dazu sagen können, ob das passt oder nicht. Und das bringt wahnsinnig viel fürs Team. Und die Verantwortung verteilt sich natürlich auch ganz anders. Man kann dann nicht hinterher sagen, wen haben die denn da ausgesucht, so ungefähr, sondern wir haben ausgesucht, wir alle.
Über Anybody Home, das Sie gerade schon erwähnt haben, sprechen wir gleich. Jetzt vorher hören wir nochmal Musik, eine weitere Filmmusik aus dem Film Die Truman Show. Ich weiß nicht, ob Sie da auch gerade im Auto unterwegs waren, mit wem auch immer oder was Sie damit verbindet.
Nein, es ist einfach ein toller Film, finde ich. Und dieses Musikmotiv täuscht eine totale Harmonie und Schönheit vor. Und diese Welt ist auch wahnsinnig geleckt und schön, die wir da präsentiert bekommen. Und trotzdem ist es so zukunftsweisend, was der Film erzählt hat, nämlich, dass es alles gar nicht wahr ist vielleicht.
Truman Sleeps aus dem Film Die Truman Show, auch das ein Wunsch von Klaus Schumacher, dem Leiter des jungen Schauspielhauses, der natürlich immer hellwach sein muss in den Begegnungen mit seinem Publikum, in seiner Arbeit. Wir haben gerade schon kurz gesprochen oder beziehungsweise mehr angerissen, Anybody Home, das ist eine Stückentwicklung. Das heißt also, das ist eine Arbeit, die Sie zusammen mit der Dramaturgin Stanislava Jewitsch und dem ganzen Ensemble entwickelt haben. eben. Es geht um eine Familie, die in diesem digitalen Zeitalter verloren zu gehen droht. Also man hat auf der einen Seite den Vater, Pfarrer, der aber nicht mehr in der Kirche predigt, sondern quasi rund um die Uhr online, weil irgendjemand ist ja in der Welt immer online und kann ihm zuhören. Die Mutter ist Fotografin und reist von Krisengebiet zu Kriegsgebiet, weil sie die Themen einfach viel größer und wichtiger findet als das, was sie zu Hause erlebt. Das heißt also, keiner von beiden ist eigentlich für die Kinder da. Das sind drei Kinder. Wir treffen die in einem Moment, wo die Zwillinge, zwei Mädchen, kurz vor ihrem 18. Geburtstag stehen und da schon seit Jahren eigentlich ja sich nicht mehr wohlfühlen, könnte man sagen. Also die eine, Alma, schmeißt den Haushalt und versucht das zumindest, weil eben keiner da ist, der das sonst machen kann. Die andere, Serafin, ist komplett im Netz abgetaucht und hat da ihre beste Freundin gefunden, eine KI, also ziemlich gruselig. Und dann gibt es noch den Sohn, der ist 11 Jahre alt, der traumatisiert ist eigentlich auch von Bildern in seinem Kopf und dem, was zu Hause alles nicht mehr funktioniert. Sie haben gerade schon gesagt, es sind wahnsinnig viele Themen, die da angeschnitten werden. Es ist ja auch ein Zeichen unserer Zeit, diese Überforderung, die wir alle spüren. Was war für Sie der Ausgangspunkt? Also vielleicht sogar auch etwas, was aus dem Publikum kam?
Ja, also das ist ein guter Punkt, finde ich. Was kommt aus dem Publikum? Was begegnet uns eigentlich? Und wir haben ja in unserem Alltag, wenn wir spielen, jedes Mal Leute vor uns sitzen, die wir sehr gut spüren, wo wir wirklich ein Bild haben, wie sind die eigentlich heute drauf, aber wie sind die überhaupt drauf, was beschäftigt sie? Und die Grundannahme war, wenn wir an einem Tisch säßen, sagen wir mal mit 10 Menschen ab 14 Jahren, worüber würden wir am liebsten mit ihnen sprechen? Und es war einfach in dieser Grundannahme, überlagern sich die Themen, so wie sie sich in der Gegenwart eben auch überlagern. Es sind so viele Interessen. Wie gehen wir mit diesem medialen Wahnsinn um, mit dieser Überinformation? Wie gehen wir damit um, dass Algorithmen für uns gebildet werden, die Bilder, die wir aufnehmen, praktisch speziell für uns zugeschnitten sind, die uns irgendwie auch mit beeinflussen, geradezu erziehen, Wie gehen wir mit dem Verhältnis vom Globalen zum, ich möchte fast sagen, intimen um. Dieses Verhältnis, mit intim meine ich jetzt das Familienleben, dieses Verhältnis funktioniert oft gar nicht mehr, weil man kann es nicht ins Verhältnis setzen, was global passiert, zu dem, was in der Familie an Konflikten zu lösen ist. Und trotzdem haben wir den Eindruck, wir müssten das alles schaffen. Wir müssen das doch hinkriegen und so weiter, aber das ist eine totale Überforderung. Und davon sollte das Stück schließlich in einem Kammerspiel, in einem Drama erzählen. Es ist ein Beziehungsdrama und es gibt große Auseinandersetzungen, es gibt große Bemühungen, dass alles wieder gut wird. Wie weit man da kommt, das geht fast, zum Schluss ist es fast ein Märchenschluss, wenn man sagt, man kriegt das wieder hin. Man kann es eigentlich kaum glauben, dass es unter den Verhältnissen wieder alles gut wird.
Ich habe eine Vorstellung gesehen, in der viele Schulklassen waren. Das ist ja ein Hauptpublikum auch. Das heißt, man muss immer davon ausgehen, dass auch Jugendliche darunter sind, die vielleicht an dem Tag, ich sag mal, null Bock haben auf diesen Gang ins Theater. So im Vorfeld dachte ich, mal gucken, wie das jetzt wird. Ich war dann überrascht, dass es eigentlich, ich glaube, bis auf einen kleinen Moment, wo ich dann auch dachte, ah, okay, das ist jetzt vielleicht eine Szene, die denen auch irgendwie peinlich ist, war es wirklich still. Mhm. Also ist das eine Erfahrung, die Sie auch bei vielen Vorstellungen machen oder wird auch gestört?
Klar, es gibt, ich sag mal so, jede 10. Vorstellung wird auch sogar zerstört, nicht nur gestört. Und meistens sind es aber nur 5 bis 10 Leute, die es zerstören. Das passiert. Das müssen wir auch aushalten. Man muss sich auch klar machen, was LehrerInnen aushalten müssen in ihren Schulen, was da für Dynamiken und Energien bestehen. Und die müssen wir als Erwachsene auch ein bisschen aushalten, das ist so. Aber meistens ist es sehr konzentriert. Also Sie müssen sich vorstellen, dass wir uns darauf natürlich auch vorbereiten und dass wir zum Beispiel relativ schnell erzählen. Dass wir zum Beispiel, wenn wir die Plots entwickeln oder wenn wir eine Inszenierung entwickeln, sehr viel über die Aufmerksamkeitsspannen nachdenken. Wir denken aber auch viel darüber nach, wie wir unser Publikum empfangen. Dass wir zum Beispiel sagen, schön, dass ihr da seid, aber es ist unser Haus und hier gibt es ein paar Regeln. Wir wollen uns konzentrieren heute und wir wollen weit kommen in dem, was wir sehen und was wir damit machen. Und es gibt so eine Hauskultur, die man gründen kann miteinander. All sowas versuchen wir und meistens geht das sehr, sehr gut. Und was mich immer mehr erstaunt, ist, dass das junge Publikum zunehmend komplexere Geschichten lesen kann und entschlüsseln kann. Theater ist ja so, dass es im Grunde in unserem Kopf beim Zuschauen erst zu etwas Ganzem wird. Und dieses Zuschauen ist eigentlich ein aktiver Vorgang. Und das Aktive da drin, es gibt scheinbar ein Training im Umgang mit all dem. Ein gutes Beispiel ist vielleicht eine Serienstruktur. Wir gucken alle so viele Serien. Da wird in der Chronologie so viel gesprungen, hin und her und vor und zurück gesprungen, dass wir es trotzdem schaffen, daraus eine Geschichte zu machen. Das ist eine Fähigkeit, die wir trainiert haben. Und das erzählt so ein bisschen von der Komplexität, die ein junges Publikum aushält und mitgeht und an der ein junges Publikum richtig Spaß hat. Es gibt ja nichts Schlimmeres als Unterforderung, finde ich.
Es gibt ja oft auch Publikumsgespräche. Was kommen denn da für Rückmeldungen zu diesem Stück? Also was sind da so die Hauptthemen, die diskutiert werden?
Ja, also im besten Fall die Themen des Stücks. Das ist das, worauf wir versuchen immer hinzulenken und nicht das Gespräch dahin zu lenken, wie wird man Schauspieler und wie kann man sich den ganzen Text merken und wie lange brauchen die Proben und so. Da geht es ja dann im Grunde nur um uns oder worum geht es da eigentlich? Im besten Fall geht es um das, was machen wir eigentlich mit diesen Geräten, die wir immer in der Tasche haben und die uns ständig Dopamin versprechen und ständig anfixen. Wieder. Oder was macht das mit einer politischen Landschaft, wenn der, jetzt ein bisschen schlagwortartig, aber ich muss es einmal sagen, wenn der Hass viel effektiver in die Welt verbreitet werden kann als die Liebe. Das ist ein großes Bild, aber darüber kurz zu sprechen in einer kleinen Öffentlichkeit, also immerhin, dann sitzen im besten Fall 200 Menschen zusammen und man spricht mal kurz über Hass und Liebe, das finde ich schon gut.
Glauben Sie an eine Wirkung von Theater?
Ja, in dem Kreis. Das ist das, was mich eigentlich zu dem Theater für junges Publikum immer wieder hingezogen hat. Ich durfte viel auch für Erwachsene inszenieren in verschiedenen Häusern. Aber was ich mit dem jungen Publikum immer spüre, ist eine große Relevanz. Mit denen, die da sind. Das ist mir ja klar, dass Medien einen größeren Wirkungsraum haben. Aber unser Raum ist dafür sehr kraftvoll und besteht aus Begegnungen. Und diese Begegnungen, die sind sehr weitgehend. Und es wird auch berichtet von manchen, dass sie prägend sind zu manchen Themen. Und diese Verbindung, die da in dem Saal entstehen kann, die finde ich sehr wertvoll und letztlich auch wirkungsvoll, meistens.
NDR Kultur à la Carte mit Klaus Schumacher, dem Leiter des Jungen Schauspiels in Hamburg. Weiß nicht, ob Sie die Musik erkannt haben. Das war aus Vertigo, dem Hitchcock-Klassiker. Was verbinden Sie mit dem, Klaus Schumacher?
Ja, Bernard Herrmann war der Hitchcock-Komponist, aber auch für viele andere Filme zuständig und hat einfach die Fähigkeit gehabt, Emotionen auf höchstem Level, auf höchstem musikalischen Level zu erzeugen und einen Film zu steuern geradezu. Ich finde, Vertigo ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr Musik erzählt, ohne dass wir uns dessen bewusst werden. Die Musik erzählt viel mehr, als die Figuren können. Gut. In dem Fall führt sie uns auch in die Irre, wenn man die Geschichte ein bisschen jetzt ausbreiten würde.
Das ist sicher auch ein Grund, weshalb Sie ja, also nicht nur Sie, das passiert ja an vielen Bühnen, aber auch viel mit Musik arbeiten. Also bei Anybody Home zum Beispiel ist auch live ein Musiker mit auf der Bühne. Das gehört schon auch ganz fest dazu, aus eben diesen genannten Gründen, oder?
Ja, wir konnten uns das zum Glück immer leisten. Das ist auch einfach schön, wenn man am Deutschen Schauspielhaus arbeitet, dann gibt es ein bisschen Budget und dann man kann Menschen einladen, für diese Geschichte jetzt etwas zu komponieren. Tobias Fehtage war ein ganz wichtiger Partner für mich, aber es sind natürlich auch viele andere Partner. In diesem Fall war es Jan Beyer, der da am Rand mit seinem Schlagzeug, aber auch mit Synthesizer-Elementen und anderen Klangelementen saß und das Geschehen begleitet. Das ist eine ganz wichtige Komponente im Erzählen, finde ich, weil sie uns emotional begleitet, wie gesagt.
Wie genau suchen Sie die Stoffe aus? Also es ist ja, glaube ich, jetzt schon deutlich geworden, dass das nicht zwingend kuscheliges Weltfluchttheater ist, was Sie machen. Also es gab viele auch klassische Stoffe, dann teilweise neu bearbeitet von Autorinnen, Autoren. Also keine Ahnung, mir fällt jetzt ein Elektra, Nino Haratischvili hat das überschrieben. Aber Sie haben auch Romane auf die Bühne gebracht, wie Ellbogen von Fatma Aydemir. Filme wie jetzt immer noch zu sehen, Aus dem Nichts von Fatih Akin. Das ist ja auch wirklich ein harter Stoff, wenn auch eine fiktive Geschichte. Aber gibt es da ja ganz klar die Verbindung auch zu den NSU-Morden. Also wie entscheiden Sie, was Sie da aussuchen?
Also Sie haben eben vom Weltfluchttheater gesprochen. Ich würde es gar nicht so negativ beschreiben. Wir wollen auch manchmal einfach Spaß haben. Also wenn man sich Tiere im Hotel anschaut für Kinder ab 5, dann ist das in erster Linie Spaß und man schaut zu, wie das Krokodil von hinten kommt, sage ich jetzt mal ganz grob, und erzeugt insofern Aufregung. Aber grundsätzlich geht es darum, Gegenwart zu beschreiben. Grundsätzlich geht es darum, Dinge miteinander zu besprechen, und zwar in der Sprache, die das jeweilige Publikum gut versteht und entschlüsseln kann. Man kann mit 8-Jährigen über den Tod sprechen. Man kann mit 10-Jährigen über Rassismus sprechen. Man kann mit 5-Jährigen über Liebe sprechen, weil sie in allen Lebensphasen eine Relevanz hat und Bedeutung hat. Und wir sollten das versuchen, finde ich, miteinander zu sprechen. Und es führt uns sehr weit, wenn es uns gelingt, weil es uns dann verbindet. Wir haben ja die Tendenz, als Erwachsene sehr oft mit Kindern zu sprechen, als hätten sie keine Probleme. Also wenn man erwachsene Kinder trösten hört, dann sagen sie ganz oft, ist doch nicht so schlimm, geht gleich vorbei und so weiter. Eigentlich müsste man sagen, ah ja, du hast dir richtig wehgetan. Erstmal feststellen und aufnehmen und das miteinander besprechen und auch wahrnehmen. Wir Erwachsenen neigen oft dazu, es wegzutun. Also ich habe Zwillinge nochmal bekommen und einer der beiden, der 8-Jährige, hat vorgestern ungelogen beim Abendbrot gefragt, warum leben wir eigentlich?
Oh Gott, was ja, haben Sie da gesagt?
Und er hat es wirklich mit großem Spaß gefragt. Also man muss sich jetzt nicht denken, dass wir dann sofort in große Ernsthaftigkeit nur gehen. Wir reden dann sehr viel über ein lustvolles, schönes, schöne Vorgänge und so weiter. Aber diese Fragen sind da. Oder wo ist Opa jetzt, wenn der nicht mehr bei uns ist? Oder wenn man eine Verlegenheit merkt, wenn von bestimmten Mitschülerinnen die Rede ist, weil man die vielleicht toll findet oder sowas. Wir Deutschen sagen immer ernst nehmen. Ernst nehmen macht es so, holt es so auf so eine Nüchternheit zurück. Eigentlich sind das alles sehr lebendige und schöne Vorgänge, die wir gerne miteinander besprechen sollten. Und da, so entsteht ein Spielplan. Sie hatten ja nach dem Spielplan gefragt, ich versuche die Kurve zu kriegen, sodass alle sich gemeint fühlen, die kommen. Und vielleicht rausgehen aus dem Theater. Ah, da war eine Kollegin hatte an der Wand einen Spruch hängen, den fand ich ganz toll. Es war ein Brief von einem Kind, den sie bekommen hat. Und da stand drauf, das Theater war toll, weil ich war da. Das erzählt ganz viel darüber. Ich bin Teil des Vorgangs gewesen. Ich spiele hier eine Rolle. Und das finde ich einen guten Leitspruch.
Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie diese besondere Begabung haben, für dieses junge Publikum auf diese Art und Weise auch Geschichten zu erzählen, dass die sich gemeint fühlen? Es läuft ja schon sehr gut jetzt seit 30 Jahren. Ich glaube, die meisten Vorstellungen sind ausverkauft. Sie kriegen auch von der Kritik eine sehr positive Resonanz.
Ja, das ist zum Glück so und mich interessiert das einfach, vom Leben zu erzählen und von dem zu erzählen, was uns umtreibt, und ich bin sehr gerne mit jungen Menschen zusammen, mit Kindern zusammen und Jugendlichen, versuche sie zu verstehen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht, das ist auch klar, dass es auch öfters mal schief geht, aber diese Begegnung auf so ein gewisses Niveau zu holen. Damit meine ich jetzt nicht intellektuelles Niveau, sondern des Genau-Nehmens und des Genau-Schauens. Das macht einfach Riesenspaß. Und die Verbündeten, wie gesagt, spielen eine ganz große Rolle dabei. Weil ich mache es nie allein. Wir machen es immer im Team. Und das sind tolle Auseinandersetzungen, die wir da haben. Das war auch ein sehr schöner Moment. Wir hatten einen Lehrertreff, haben den Spielplan vorgestellt und ich habe in die Runde gerufen, ich glaube, ich habe den schönsten Job in Hamburg. Und dann hat eine Lehrerin gerufen, nein, ich! Und insofern ist es ja auch für jeden anders, aber manchmal denke ich wirklich, ich habe den schönsten Job in Hamburg.
Ich glaube, wir machen jetzt einfach eine nächste Musik aus La Dolce Vita. Das passt so richtig gut. Oder vielleicht auch nicht. Was verbinden Sie mit diesem Film?
Ich habe eine Diplomprüfung zu La Dolce Vita machen müssen. In Hildesheim habe ich studiert und habe diesen Film oft gesehen. Und ich fand die Musik hier wahnsinnig modern für die Zeit.
58, glaube
ich. Genau, 58. Und die Musik ist so frisch und lebendig. Die hat mich wahnsinnig angezogen. Thank you.
Nino Rota hat die Musik komponiert zu La Dolce Vita von Federico Fellini. Ein Film, mit dem sich Klaus Schumacher während seines Studiums beschäftigt hat. Ich habe vorhin kurz gedacht, danach muss ich Sie unbedingt noch fragen. Man darf sich selbst auch nicht zu wichtig nehmen, wenn man Theater für junge Menschen macht, oder? Ich finde, dass man das in vielen Situationen seines Lebens wahrscheinlich nicht tun sollte, aber da gilt es ganz besonders.
Ja, das ist eine wichtige Voraussetzung, dass man sich nicht zu viel in Eitelkeit ergeht. Also das ist auch ein wichtiges Einstellungskriterium an unserem Haus, würde ich sagen, dass man in der Lage ist, weiterzuleben, auch wenn man nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt steht, weil wir wenden uns dem Publikum sehr stark zu. Das übrigens überhaupt nicht interessiert, wer die Regie gemacht hat, was die Frankfurter Allgemeine dazu geschrieben hat oder Theater Heute oder so etwas. Also es gibt überhaupt keinen äußeren Resonanzraum. Es gibt nur das Hier und Jetzt für dieses Publikum. Und deshalb ist es überhaupt nicht wichtig, Namen sich zu merken oder Namen in irgendeiner Weise zu feiern. Und das habe ich immer als Vorteil begriffen, weil man tatsächlich hinter das, was man tut, zurücktreten kann.
Ist es denn so, ich habe ja eingangs zitiert, dass dieses Publikum im besten Sinne erbarmungslos ist, dass sich das auch verändert hat jetzt über die letzten 20, man kann ja sogar sagen 30 Jahre, also ist es in Anführungszeichen gesetzt erbarmungsloser geworden oder nur anders erbarmungslos?
Erbarmungslos hört sich so schlimm an, finde ich.
Das war ein Zitat, ja.
Ja, aber ich weiß gar nicht. Ich würde sagen, es ist direkt und es kann sehr schwer sein, wenn man sein Publikum verliert, die Veranstaltung zu Ende zu spielen und zu halten. Das ist wirklich brutal dann als Vorgang, weil man die ganze Zeit auf einer zweiten Ebene auch miteinander kommuniziert. Wollen wir das jetzt hier weitermachen oder nicht? Das passiert zum Glück sehr selten. Was viel öfter passiert, ist, dass man direkte Resonanz auf die Geschichte kriegt, dass das Publikum reagiert direkt auf das, was gerade verhandelt wird. Sie haben eben von dem Unruhemoment in Anybody Home gesprochen. Ich weiß genau, welchen Moment Sie meinen, weil es ist fast immer derselbe, nämlich da verbindet sich Seraphin mit Gaia in einem sexuellen Akt und sie hat nur drei Sätze dazu, aber da wird es immer unruhig im Publikum. Übrigens immer, wenn es um Liebe und Berührung und Küssen oder so etwas geht, das ist fast dann vorprogrammiert. Aber diese direkte Reaktion ist ja schön und gibt einem auch in dem Sinne ein gutes Gespür dafür, wie man weitererzählt und welche Lautstärke man wählen sollte, welche Intensität man sucht miteinander.
Sie haben ja eingangs auch schon gesagt, dass Sie in Anführungszeichen nicht nur für junges Publikum inszenieren. Also auch in diesen Vorstellungen sind ja viele Erwachsene, Klammer auf, Klammer zu, sondern auch für den Abend, also sprich für die dann meistens doch hauptsächlich Erwachsenen. Ist das jetzt mal so ein bisschen provokativ gefragt, der Moment, wo Sie sich dann doch ein kleines Stück Eitelkeit gönnen, weil dann Menschen kommen, die doch wissen, dass das Klaus Schumacher inszeniert hat?
Ja, weiß ich gar nicht, worüber sollte ich jetzt reden. Natürlich ist es manchmal ganz schön, aber es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir in Wirkung kommen in der Erzählung und in dem, was auf der Bühne vor sich geht. Übrigens ist das was ganz Tolles, was Sie gerade beschrieben haben. Es sitzen bei uns im Publikum in den frei verkauften Vorstellungen, was immerhin 50% der Vorstellungen sind circa, sitzen sehr viele Erwachsene auch und gucken sich Geschichten von jungen HeldInnen an und haben auch das Gefühl, es wird von mir erzählt. Ich sehe ganz viele Erwachsene im Publikum weinen, weil sie an etwas erinnert werden oder weil die Intensität mit denen sie da sitzen, so groß wird jetzt gerade. Weil das dürfen wir nicht vergessen, wenn Generationen zusammen sind, da gibt's viel auszutauschen. Da ist viel Stoff, den man sich gegenseitig erzählen kann. Das ist wahnsinnig wertvoll. Und in den Abendvorstellungen oder den Inszenierungen für das Abendpublikum will ich auch noch sagen, da nimmt man natürlich viel mit von dem, was man durch das junge Publikum gelernt hat. Wir sollten gut erzählen. Also man sollte das Handwerk dafür nutzen, dass das Gespräch auf Höhe bleibt. Ich selber als Zuschauer habe mich oft im Theater gelangweilt. Das ist die größte Furcht, die man haben kann als Regisseur.
Was nehmen Sie mit aus diesen Inszenierungen, die Sie ja im Moment, glaube ich, hauptsächlich in Bremen oder auch in Oldenburg machen, für ein erwachsenes Publikum, dann auch für die Arbeit mit dem Jungen?
Also erstmal, was die Rahmensetzung angeht, nehme ich mit, man darf schon auch größer denken, man darf schon in großen Bildern denken und das betrifft sogar die Budgets. Man darf auch selbstbewusst größere Budgets einfordern, auch für junges Publikum, weil für ein armes Publikum werden sie selbstverständlicher und schneller ausgegeben, die Budgets. Andererseits nehme ich mit, dass wir zwischen den Generationen ein Gespräch haben, was interessant sein könnte. Ja, letztlich geht es immer darum, den Kern des Augenblicks zu finden. Egal, ob man für Zehnjährige erzählt oder für ein erwachsenes Publikum.
Jetzt haben wir einen Bruch in der Serie, nämlich keine Filmmusik, sondern Aria aus den Goldberg-Variationen von Bach. Wie ist das in diesen Sendeplan gekommen?
Ja, das, wenn ich eine kleine Anekdote erzählen darf, als ich angefangen habe, ich habe als Schauspieler angefangen nach dem Studium, weil ich immer viel gespielt habe auch und durfte ein Stück spielen, das hieß Mr. Bach und erzählt die Geschichte eines Jungen, der in seinem Bett liegt und nicht einschlafen kann und er hat einen Pianisten im Zimmer sitzen, der ihm die Goldberg-Variation spielt. Und das Theater konnte das wirklich hinkriegen, dass dort ein Pianist saß, der für mich, der ich den kleinen Jungen gespielt habe, in jeder Vorstellung die Goldberg-Variationen gespielt haben. Das war für mich ein Genuss, aber auch so eine tolle Unternehmung, die Goldberg-Variationen für Kinder zu präsentieren, weil der Junge konnte natürlich nicht schlafen, weil die Musik so aufregend schön ist und ihn immer zum nächsten Ruf gebracht hat. Ich kann nicht schlafen, ich brauche noch mehr Musik.
Igor Levit spielt das hier. NDR Kultur à la Carte mit Klaus Schumacher, der in dieser Spielzeit sein 20. Jahr hat am Jungen Schauspielhaus des Hamburger Schauspielhauses. Sie haben gerade gesagt, Sie haben angefangen als Schauspieler. Warum machen Sie das eigentlich nicht mehr? Also wie ist es zu diesem Switch gekommen, dass Sie in Anführungszeichen nur noch Regie machen, beziehungsweise dann ja auch Theaterleitung, was ja auch arbeitsintensiv ist?
Ja, ich wollte Theater machen, das habe ich während des Studiums festgestellt. Wir haben eine freie Gruppe im Studium in Hildesheim gegründet. Angewandte Kulturwissenschaften war das Studium. Und wir haben uns immer mehr mit Theaterformen und Experimenten beschäftigt. Und irgendwann gab es eine Phase, wo ich nur noch gespielt habe. Und das haben Leute gesehen aus Bremen und wollten mich dort im Schauspiel haben und im Schauspiel für junges Publikum haben. Und dann habe ich das erstmal gemacht, auch aus so einer Lust heraus. Aber ich hatte ein Riesenglück. Ich habe gleich meinen ersten Vertrag gemacht mit dem Anspruch, ich würde aber auch gerne inszenieren. Und der Theaterleiter hat das unterschrieben, sodass ich immer, sagen wir mal, zwei Stück gespielt habe und das dritte durfte ich selbst inszenieren. Und so durfte ich immer auf beiden Seiten agieren. Und das Inszenieren hat mir irgendwann mehr bedeutet, zumal ich einen Komplex hatte als nicht ausgebildeter Schauspieler, hatte ich immer das Gefühl, neben mir sind Leute, die können das viel besser.
Es liegt ja jetzt noch fast ein ganzes Jahr vor Ihnen. Klar, Sie denken in Spielzeiten, aber jetzt ist Januar. Was wünschen Sie sich für dieses Jahr, ich sag mal für das junge Schauspiel?
Für diese Saison jetzt? Ich wünsche mir weiter so einen Zuspruch, wie wir ihn jetzt haben. Also der Herbst lief ganz toll. Wir haben sehr große, anspruchsvolle Stoffe gehabt und die Leute kommen. Wir haben, davon konnte ich heute noch gar nicht erzählen, wir haben den Schauspielraum, der bei uns eine riesige Rolle spielt, weil bei uns gibt es einen sogenannten partizipativen Bereich. Das meint, Leute können in Spielen kommen und ihre Geschichten erzählen. Auch das läuft fantastisch und diesen Lauf, der soll bitte, bitte, bitte so weitergehen. Dann wünsche ich mir für den Abschluss der Saison eine große Sause, wenn wir das 20-Jährige feiern, weil da wollen wir am 13. Juni eine Party machen, in der man vielleicht auch alte Bekannte trifft wieder und wo wir mal ganz kurz anhalten und sagen, ist doch schön.
Dauert noch ein bisschen. Trotzdem, alles Gute, Klaus Schumacher, eine tolle Sause, wie Sie gerade gesagt haben. Danke.
Ich habe zu danken.
Das war NDR Kultur à la carte und mein Name ist Katja Weise.